Abend sitzen wir zusammen hier mit Genevieve Zuber, ich, das ist Annette Schuck und Sigrid Hofmeier. Wir alle sind im Kioskverein schon lange Jahre tätig und Genevieve ganz besonders auf vielen Ebenen und darüber wollen wir uns heute auch unterhalten. Aber vielleicht stellst du dich kurz erstmal selber vor.
Oh.
Siehst du, so ist es.
Oh, ja. Was soll ich denn sagen? Ich stelle mich vor, ich bin jetzt 21 Jahren oder 20 und halb Jahren im Rieselfeld. Bin eigentlich ursprünglich aus Straßburg, aber über ein paar Umwege bin ich ins Rieselfeld gelandet. Bei Paris, Berlin, Düsseldorf und jetzt das schöne Freiburg. Und wo in Freiburg? Hier? Natürlich im Rieselfeld. Ich rede nur Quatsch. genau. Und meine erste Idee war, mich hier schneller zu integrieren als damals, da wo wir gewohnt haben, weil ich dachte, das ist wirklich schlimm, wenn man sich nicht zu Hause fühlt. Und deswegen bin ich ziemlich schnell im früheren Laden da in der, keine Ahnung, Straße, Bertha von Suttner Straße?
Kann sein.
DAA-Block. Bin ich dahin und habe einfach geguckt, was kann man hier machen, wo kann man hier mitmischen. Genau, das war nach einem Jahr, wo ich hier im Rieselfeld war. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht, vom erstmal einfach mitkochen und dann im Café im Glashaus mitmachen und dann im Vorstand für das Café zuständig und dann das essbare Rieselfeld mitgegründet. Genau, und ja, da bin ich vor allem jetzt am liebsten.
Bevor wir jetzt zum essbaren Rieselfeld kommen, wäre mir ganz wichtig diese Anfangszeit in dem Laden. Weil das waren ja teilweise ABM-Stellen, soviel ich weiß, ne? Also die dann auch wirklich dann integrativ waren, also die vom Konrad Meyer auch noch von der Gründung her mit in dem Konzept enthalten waren. Also es sollte Arbeitsmöglichkeiten auch geben in der Sozialarbeit, die ihre Zentrale eben hatte, bevor das Glashaus da war, in diesem Laden.
Und okay, also das waren die Leute, die hauptamtlich gekocht haben. Ne?
Genau,
das waren diese Leute, genau. Und dann haben sie natürlich als Unterstützung ein paar Ehrenamtliche gebraucht, die mitgekocht haben oder das Essen verteilt haben.
Wie habt ihr denn auf euch aufmerksam gemacht? Es gab ja noch ganz wenige Leute im Rieselfeld damals. Also ich arbeite gerade diese ganze Geschichte auch anhand der Stadtteilzeitung, bin jetzt gerade im Jahr 2001 gelandet. Und also da, wo ihr praktisch hergezogen seid in diesem Jahr. Und da hat es erst 2000 Einwohner im Rieselfeld. Und viele haben ja außerhalb gearbeitet, sind ja gar nicht unbedingt hier auch unterwegs gewesen. Es gab ja auch noch wenig Infrastruktur. Also es gab wenig Läden, es gab einen kleinen Bauernladen, es gab ein paar Marktstände, es gab noch kein Edeka, es gab kein Lidl, es gab kein Kaffee. Und die Anlaufstelle für Treffen miteinander war im Grunde genommen dieser Kioskladen. Und da ist man einfach hingekommen, oder wie hast du das gemacht? Du hast ja gerade gesagt, du wolltest dich dann gleich integrieren, ne?
Ja, ich habe einfach geguckt, was gibt es? Wahrscheinlich durch die Stadtteilzeitung. Ja. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass die einfach im Briefkasten lag. Und, oder vom Stadtteilfest vom Sommer, als wir angezogen sind, waren wir so ein paar Wochen davor da bei diesem Fest und haben uns dann einfach erkundigt, was geht hier eigentlich. Und wahrscheinlich Clemens getroffen, Daniela getroffen und einfach, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr genau.
Aber du bist auf die Leute zugegangen, also
ich bin in den Laden rein und ich habe einfach gesagt, hallo, hier bin ich würde gerne was mitmachen, was kann ich tun?
Das ist ja immer die Frage, also du bist initiativ geworden, bist da hingegangen. Ja. Aber was machen jetzt Leute in einem großen Stadtteil, eben wie er heute ist, mit 15.000 Leuten oder so, wenn sie nicht diese Initiative haben? Wie können die sich noch betätigen oder wie kommen die dann zu dieser Tätigkeit oder zu einer Beschäftigung? Oder
das ist die Frage, ob sie überhaupt drauf Lust haben. Also ich denke, wenn man Lust hat, dann sucht man eine Idee oder sucht man, wo kann man sich engagieren. Aber viele Leute haben keine Lust, die haben andere Prioritäten in ihrem Leben.
Ja. Und du bist aber dann so reingewachsen im Grunde genommen und dann hat sich das ergeben mit dem Kaffee. Also du warst ja jahrelang...
Ja, ich fand diese Idee mit der Küche, fand ich total schön, dass man da kocht und die Leute kommen zum Mittagessen und treffen sich und schwätzen und vernetzen sich etc. Und als der Umzug da ins Glashaus war 2003, da war ich eigentlich noch gar nicht so richtig mit beiden Füßen dabei. Da waren andere Leute viel länger schon da. Und da habe ich einfach mitgemacht und habe gesagt, okay, ich übernehme einen Dienst einmal einen Vormittag in der Woche. Und peu à peu habe ich gemerkt, das ist einfach schön da, das ist eine nette Gemeinschaft, die Leute sind nett, was man macht, ist auch sinnvoll. Viele Leute kommen, freuen sich, bedanken sich, vernetzen sich etc. Und das fand ich einfach eine coole Sache.
Vielleicht ist es auch gut für Leute, die das Kaffee gar nicht erlebt haben, mal noch zu erzählen, was war denn eigentlich so diese Idee hinter dem Kaffee und wie hat es angefangen, wer hat da gearbeitet, wer kam da als Gast?
Ja, also wer hat da gearbeitet? Also wie Sigrid sagte, das war am Anfang tatsächlich diese ABM wahrscheinlich Stellen, das weiß ich eigentlich gar nicht genau. Und da waren auch zwei, also an jedem Tag, wo wir gekocht haben, war immer einer, der geholfen hat und auch für die Ausgabe. Aber das war alles da in dem kleinen Laden sehr improvisiert, aber war immer super Stimmung. Es war einfach super Stimmung, die Leute haben sich gekannt, haben sich gefreut und ins Glashaus wurde alles so ein bisschen professioneller. Da war die Küche erstmal im ersten Stock, was für ein Quatsch. Immer das Essen runterbringen und dann wurden das aus 20 Teller 30, blöden dann 40 und dann 50 und dann 60 und dann 70 und irgendwann sind wir bei 90 und dann bräuchte man noch mehr Personal und dann das, ja, also das wurde immer komplizierter und auch nicht nur Personal zu finden, aber auch die Konflikte, weil Leute aus verschiedenen Kulturen zusammengearbeitet haben oder auch im Café, das ganze ehrenamtliche Vormittag- und Nachmittagdienst.
Genau, weil die Idee war ja jetzt nicht, dass das ein Restaurant oder ein Café ist, was professionell geführt ist, dem Sinne, dass es kommerziell ist, sondern da war ja eigentlich dieser Stadtteiltreff-Gedanke dahinter.
Genau, aber das Problem war, dass es trotzdem ein Wirtschaftsbetrieb ist oder war immer und deswegen musste man kein Minus machen. Ne?
Zumindest kostendeckend.
Kostendeckend, ja. Genau. Und auch wenn man da keine Miete für den Raum und keine Nebenkosten bezahlt hat, war trotzdem nicht ganz so einfach, weil trotzdem die Koordination da mit so vielen Ehrenamtlichen musste man auch die Koordinationsstelle haben. Und ja, man kann sich manchmal fragen, die Ehrenamtlichen haben sich am Ende sowieso gefragt, warum schaffen wir das nicht, dass sich das trägt, obwohl wir alle für die Katz arbeiten oder für die Ehre oder für den Spaß? Oder man kann das sehen, so aus verschiedenen Sichten sehen. Und
es hatte ja auch eine gewisse Verbindlichkeit. Also es war ja nicht so, dass das mal auf und mal nicht, sondern man hatte ja praktisch dann auch Dienste, die ja auch zuverlässig da sein mussten.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ein bisschen das Problem, dass früher die Leute sich leichter binden lassen haben. So, okay, ich bin jeden Dienstag da von 8 bis 12. Jetzt such mal die Leute, die sowas sagen.
Aber auch schon damals war das eine bestimmte Altersgruppe, oder? Oder war das ja anders?
Ja, das waren vor allem, sagen wir mal, 55 plus. Mhm. Ein paar jüngere Leute, die gerade Kinder hatten und die vielleicht nur so stundenweise gearbeitet haben, haben auch immer wieder Dienst gemacht. Das war auch sehr schön eigentlich, dass es auch nicht nur Ältere, wobei es gab Ältere, die waren mit Feuer und Flamme dabei und so mit wirklich super Engagement, also großartig. Und andere halt weniger, aber das ist normal. Also ich denke.
Aber man hatte ja auch richtig viele Stammgäste damals, also auch bis zum Schluss.
Also bis zum Schluss, wir haben noch gestern haben wir jemanden getroffen, Olaf und ich, und die eine sagt, guckt Olaf an und sagt, ah ja, der Freitagmittagsdienst, der netteste Mittagsdienstler im Café, da wo immer Milchreis war. Also das finde ich schon lustig. Zwei Jahre später halt, das ist schon cool.
Ja, ich kann mich auch erinnern, dass das auch total gesellig immer war, die Mittagstisch. Also wenn, da gab es ja am Eingang gab es ja so einen langen Tisch, ne, wo auch immer Hauptamtliche saßen und Glaser so. Und ich weiß noch, da habe ich immer wahnsinnig interessante Diskussionen während des Essens geführt, sodass ich nachher manchmal gar nicht mehr wusste, was ich gegessen hatte, weil man so tief in der Diskussion war. Ja. Und es war so, war so was Vertrautes, also dass man auch oft die gleichen Leute da getroffen hat, also mit denen man sich dann so vertraut gefühlt hat. Man konnte auch, wir haben Weihnachtsessen gemacht.
Ne? Ja, so, absolut. Also, leckeren Nachtisch dann, ja, perfekt, zusätzlich. Ne?
Und wer war denn da jetzt so die Klientel? Wer kam denn da
alles also
so
regelmäßig? Also da waren schon unterschiedliche Leute. Also es gibt Leute, die natürlich die ganze Lehrer vom Kepler und von der Grundschule, die waren schon gut vertreten. Da gab es auch oft Mütter mit Kindern, die dann am Vormittag gearbeitet haben, die Kinder von der Schule und dann mit den Kindern zum Essen gekommen sind. Dann gab es irgendwelche Senioren, die keine Lust haben zu kochen oder die einfach Lust hatten, jemanden zu treffen, ne? Ein bisschen aus der Einsamkeit raus. Und weil es auch immer, immer super lecker geschmeckt hat, muss man schon sagen.
Also es gab immer zwei Essen, ne? Es gab also praktisch
vegetarisch
eins vegetarisch und eins mit
Fleisch. Oder nur vegetarisch, gab es auch.
Ja. In verschiedenen Größen auch. Und, verschiedene
genau.
Und ich weiß auch, dass gegen später auch immer mehr Angestellte von Firmen auf der Haid kamen.
Ja.
Wirklich, ne?
Oder von der VAG, die kamen, ja, weil die wollten, also ich weiß, der eine war immer, kam immer, meinte, das schmeckt bei uns besser als in der VAG-Kantine. genau. Und auch manchmal Gäste, die einfach ins Riesenfeld zufällig vorbeikommen und sagen, oh, was ist das hier? Und das, die das toll fanden. Also wie gesagt, die meisten Leute waren immer total zufrieden. Und es ist richtig schade, dass es so sich entwickelt hat. Erstmal wegen Brandschutz, immer weniger Tische, immer weniger dies, immer weniger das, dass man am Ende das gar nicht mehr so gestalten konnte, dass wir wirklich genug essen Plätze, also Sitzplätze anbieten konnten. Also das war, ja, und ich glaube, klar, Brandschutz ist wichtig, aber...
Das war schon häufiger auch so ein Thema, dass dieses Haus eigentlich auf eine Art ein Segen ist und auf eine Art auch eine totale Last für so einen Verein, oder? So ein Stück weit.
Ja, also...
Ja, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, also dann ist die Küche da oben im ersten Stock und das Café ist unten, oder... Diese Brandschutzauflagen, die ganz viel einschränken jetzt von der Nutzung. Also auf der einen Seite natürlich toll und ein Privileg, dass man so ein tolles, großes Haus hat. Auf der anderen Seite ist es teuer in den Erhaltungskosten und viel Arbeit,
halt
viel Verwaltungsarbeit.
Ja, und auch ich glaube, dass Leute, die vielleicht ein bisschen zurückhaltend sind, nicht so leicht den Weg bis hinten im Flur rechts oder... dass sie einfach eine Tür und dann diese große Halle und dann noch eine Tür und dann... ja, nicht jeder ist neugierig oder traut sich einfach da rein.
Kommen wir mal zu deinem zweiten großen Projekt, das essbare Rieselfeld. Erzähl mal, wie das angefangen hat.
Genau, mein Lieblingsprojekt.
Jawohl.
Das finde ich einfach das Beste, was ich überhaupt in meinem Leben gemacht habe.
Im Rieselfeld natürlich.
genau, und zwar, es war im Herbst 2012, also fast 10 Jahre, gab es mal im Glashaus eine Filmvorführung Voice of Transition. Genau, im Oktober 2012. Und das hatten ein paar Leute organisiert. Und am Ende hat der eine gefragt, wie ist es? Vielleicht hat jemand Lust, was auf die Beine zu stellen hier und so weiter. Und dann bin ich einfach aufgestanden, weil die Idee mir schon sowieso seit ein paar Monaten in den Kopf gekommen war. Und bin hier einfach vorne gegangen und sagte, ich würde gerne mal so einen Gemeinschaftsgarten auf die Beine stellen. Wer hat Lust mitzumachen? Dann haben sich, weiß ich nicht, 3-4 Leute gemeldet. Und dann haben wir uns getroffen und haben einen Termin mit Unterstützung von Clemens damals für Werbung und da, da, da. Und dann sind wir ein bisschen mehr geworden. Und dann war natürlich die Frage, wo könnte man das im Rieselfeld machen? Dann haben wir einen Termin mit Garten- und Tiefbauamt damals, Herr Lisa, der 3 Monate früher gesagt hatte, wo kann man hin, wenn jeder anfängt, hier rumzugraben? wie Dieter im Dietenbach damals. Der hat einfach im August, also zwei Monate davor, einfach angefangen, die Erde umzugraben. Also ein bisschen frech, aber ja, wo kommen wir hin? Das kommt hier nicht in Frage. Und plötzlich im Januar machen wir einen Rundgang und erster Vorschlag von der Stadt, hinten im Walddreieck in der Nähe vom Wald, wo weder Sonne noch Wasser ist. Da waren wir ganz glücklich, sind wir dann durch ganze Rieselfeld getrampelt im Schnee, Januar 2013. Und da war auch Clemens dabei. Und dann haben wir vorgeschlagen, hier, mitten im Stadtteil, ganz frech am Park am Parkrand. Ja, da musste man schon gut überlegen. Und irgendwann haben wir das okay bekommen. Da war 2-3 Jahre Theater, bis die Nutzungsvereinbarungen abgeschlossen waren, damit wer haftet und wer und tralala etc., was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Ja, und irgendwie, wir haben auch nicht gewartet, bis die Nutzungsvereinbarungen fertig waren. Wir haben gleich im März 2013 das erste Beet gemacht und zur Erde hinten am Munhof geholt mit einer Kachel und die Erde testen lassen, ob da keine Schadstoffe drin sind, etc. Und der Anfang war lustig, weil die Ideen noch ganz, ganz, ganz unterschiedliche Ideen hatten, wie das funktionieren könnte. Von dem, der eine Pumpe für Wasser bis zum Grundwasser machen wollte als Ingenieur, und dann der andere, der, also es war wirklich sehr, sehr lustig und manchmal anstrengend, weil wenn jeder andere Vorstellung hat, ist es natürlich schwierig, zusammenzuarbeiten.
Wie viele Leute seid ihr jetzt momentan?
Wir sind im Moment ungefähr, also ich würde sagen 25 Parteien, das heißt entweder Einzelpersonen oder Familien, und insgesamt circa 30 Erwachsene und 30 Kinder.
Das ist eigentlich eine gute Größe. Ne?
Und es werden jeden Tag mehr, also es ist unglaublich.
Und es hat aber ganz viel Integratives. Du hast mir vorhin ein Beispiel erzählt, ein ganz aktuelles.
Genau, gestern war sehr schön, weil eine neue Frau hat angefangen mitzumachen, hat ein unbearbeitetes Beet, also ein bisschen befreien wollen von allen möglichen Unkraut, auch wenn man das Wort nicht mehr da sagen darf. Wie heißt das auf
Kräuter.
Deutsch?
Kräuter. Einfach Kräuter.
Und dann war auf der Wiese daneben eine junge Mutter, ich denke aus Ostafrika, so ungefähr, denke ich mir, mit zwei kleinen Mädchen, und die Mädchen waren gleich dabei und wollten gießen und konnten kaum ein Wort Deutsch, außer Oma und gießen und ja und keine Ahnung was. Und die Mutter blieb da auf ihrer Decke. Und die Mädchen waren mindestens 20 Minuten da, und irgendwann hat die Mutter sich getraut, sich anzunähern und ein bisschen geguckt, und mit Augenkontakt ist sie zu dieser Frau gegangen, die ihr neues Beet bearbeiten wollte, und hat sie mindestens eine halbe Stunde haben sie zusammengearbeitet. Und das war so schön zu sehen, wie sie sich freut, die hat was zu tun, die macht mit, die ist einfach dabei. Und ich denke, das ist, ja, Gärtnern tut man auf der ganzen Welt, und wir haben auch Leute aus ganz verschiedenen Ländern, mal mehr, mal weniger, aber im Moment haben wir gut Leute auf jeden Fall aus, nicht nur aus Deutschland, aber auch aus Belgien, aus Frankreich, aus Portugal, aus Iran, aus weiß ich gar nicht wo, und aus Tunesien, und ja.
Und es gab auch mal dann zwischenzeitlich Menschen, die das Konzept nicht richtig verstanden haben, wenn ich mich gut erinnere, und aber eigentlich funktioniert es gut, dass zusammengearbeitet wird und gepflanzt wird und dann auch zusammen geerntet wird, oder?
Also Gemeinschaftsgärten sind ganz unterschiedlich. In Freiburg gibt es, glaube ich, 15 Stück ungefähr, und jeder funktioniert anders. Bei uns ist es so, dass wir nach dem ersten Jahr, wo wir gemerkt haben, es geht nicht, dass alle für alles zuständig sind. Das funktioniert nicht für Gießen, für Pflanzen, für... Dann haben wir gesagt, okay, wir machen Beetpaten, das heißt, jeder pflegt ein Beet, was er pflegen kann, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quadratmeter, jeder Wunsch. Und dann haben wir die Gemeinschaftsflächen mit dem Kompost, mit der Gerätekiste, mit den Obstbäumen, mit den also Beerensträucher, mit, weiß ich nicht mehr was, mit der Sitzecke natürlich. Und das braucht auch Pflege. Und jetzt ist ein bisschen die, nachdem nur ein paar Leute sich um viel gekümmert haben, haben wir jetzt probiert, dass man das mehr verteilt, dass alle sich ein bisschen beteiligen. Und wir sind auf dem Weg. Geworden ist noch nicht, aber es gibt Leute, die sind sehr engagiert, neu engagiert, und andere lassen sich nicht blicken und nicht hören, und mal werden sehen. Das ist ein interessanter Prozess, würde ich sagen.
Und die Leute, wie finden die euch? Ist das immer mit, Zufall?
Dass wir sind Mitte im Park, also ich glaube, jeder, der da vorbeiläuft, sieht es, da gibt es ein Schild, man kann sich melden, da gibt es eine E-Mail-Adresse, glaube ich, vielleicht auch eine Telefonnummer, weiß ich gar nicht mehr. Oder viele kommen durch andere. Ah ja, ich kenne die und die, die machen mit, ich würde auch mitmachen.
Und ihr habt aber auch einen festen Termin.
Wir haben einen festen Termin, einmal im Monat, erste Samstag im Monat. Ja, wo wir Aktionen machen, wo vielleicht, haben wir mal meistens so ein Drittel der Leute dabei ist. Und wo wir immer vorher gucken, die eine ist zuständig und schaut, was gibt es zu tun jetzt im nächsten Samstag. Genau, und das ist einfach schön, weil da bringen die Leute auch Kaffee, Kuchen, Tee, Brot, selbstgebackenes Brot etc. Und Leute feiern da Geburtstag, und es ist einfach ein wunderschöner Ort.
Das heißt, wenn euch da jemand finden möchte, Samstagnachmittag, erster Samstag im Monat,
dann... Genau. Im Hochsommer ab 17 Uhr, wenn es heiß ist, und sonst ab 14 oder 15 Uhr.
Das ist wirklich was Großartiges. Ob das das Beste ist in deinem Leben, kann ich nicht beurteilen. Jennifer, hast du einen Lieblingsort im Rieselfeld?
Ja.
Ist das
der? Ja, natürlich ist es der Garten. Also ich, wenn ich in Freiburg bin, also laufe ich jeden Tag da vorbei. Es ist natürlich immer auf meinem Weg, wenn ich irgendwo hingehe. Und dann muss ich immer gucken, ist da jemand, was passiert da?
Und gibt es einen Ort, den du gar nicht magst im Rieselfeld, den du eher meidest?
Gute Frage. Also, Geschwister-Schollplatz juckt mich nicht so, also interessiert mich nicht so. Ich bin auch selten dort. Und, aber kann ich nicht sagen, dass ich das meide. Ja. Nee, ich finde viele Ecke schön. Ich gehe unglaublich gerne hier spazieren, auch zwischen den Blöcken. Das ist immer lustig.
Das, was der Günther gesagt
hat. Ja, das ist total cool. Also diese Idee da, dass man tatsächlich kommen, ohne auf irgendeine Straße zu laufen, durch ganze Rieselfeld laufen kann, das ist schon toll. Aber es gibt Ecken, die sind nicht so nett. Auch die Straßen, wo einige so knapp sind, und wenn du dann denkst, oh, der andere, der jetzt biegt, der nimmt gleich den vorderen Teil dann von deinem Auto mit, oder das ist nicht so
also nett. Da durch die Anlage, diese gerade Strecke oder so, das ist vielleicht gar nicht so optimal, wie man das mal gedacht hat, ne? Also diese, hat mir eine Freundin gestern auch gesagt, also eigentlich fehlen so Ecken, wo Kneipen sein könnten oder so, ne? Das ist man ja eben gerade in Frankreich oder so sehr stark gewöhnt, und scheint wohl auch in Dietenbach so geplant zu sein, dass man auch Ecken hat, wo die Häuserreihen so aneinander stoßen,
dass ja,
man
aber klar, jetzt hier an der Rieselfeldallee alles zu machen, ist natürlich eine super Idee, gerade für Leute, die mobil, also ein bisschen Schwierigkeiten haben, sich zu bewegen. Aber da hat man gesehen am Café da, wenn du da hinten sitzt, bist du zum Innenhof, und dann darfst du ab, so und so viel.
Ja.
Und das ist da einfach so nicht so schön halt, dass die Leute da nicht länger sitzen können, weil die Nachbarn sonst rummotzen.
Das ist ja so ein generelles Freiburger Problem, ne? Ja? Auch in der Innenstadt. Ihr seid ja auch mit Kindern hierher gezogen, und die Kinder sind hier groß geworden. Wie siehst du den Stadtteil denn so sich weiterentwickeln? Jetzt haben wir eine Generation praktisch hier.
Ja, also mich ärgert eine Sache. Und zwar, dass es hier im Rieselfeld so viele Reihenhäuser gibt mit 120, 50, 80 Quadratmeter, und dass die ganzen Leute, die da angezogen sind mit 1, 2, 3, 4 Kindern, immer noch da in ihren 180 Quadratmeter alleine leben, und dass da so viele Leute dann Wohnungen suchen Und ich denke, dass ich verstehe nicht, warum das nicht mehr betrachtet wurde, diese Flexibilität der Architektur. Also wir haben ein super Glück gehabt, dass wir unser Architekt hier, mit dem wir gebaut haben, als Baugruppe, uns unsere Wohnung so geteilt, also gestellt hat, dass wir dies teilen können mit zwei Eingängen, mhm. mit zwei, und dass wir sagen, okay, wir machen ihn zu und dann haben wir nur noch zwei Drittel oder ja, ein bisschen mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Und das finde ich einfach super, weil da kann noch jemand hier wohnen, ohne uns zu stören, und alle sind glücklich.
Und das ist gar nicht so schwierig und Nein. das ist ja immer dieselbe Perspektive. Also das hat ja, ist jetzt nichts Neues, dass man älter wird, dass die Kinder ausziehen und dass er dann zu große Wohnungen hat. Und dann Wohnungstausch, auch, wie auch die Stadt sich das vorgestellt hat, ist einfach heute schwierig, weil du ihr dann eben aus 180 Quadratmeter in 60 Quadratmeter ziehst und zahlst dafür dann unter Umständen mehr, als du für die 180 Quadratmeter gezahlt hast. Also das ist einfach schwierig.
Und auch als die Kinder größer waren, war ja eigentlich das von Vorteil, dass das so ein bisschen abgeteilt war. Ne?
Ja, ja, also großartig. Also für die Kinder vor allem, also und für uns auch, dass wir nicht die ganze Jugendschar da hier das Wohnzimmer hatten.
Und auch nachts, ne?
Ja, genau, noch nachts.
Abgetrennt, das hat ja viele Vorzüge.
Genau.
Ja, von daher, wenn du einen Wunsch an den OB hättest, hätte das ja vielleicht dann auch was damit zu tun, oder? Also wenn, jetzt gibt es ja den neuen Stadtteil Dietenbach, was würdest du denn jetzt den Planern dort mitgeben, wie der neue Stadtteil gut geplant werden kann?
Also ich denke, eigentlich dürfte man keine Reihenhäuser mehr machen, wenn man nicht bald schon wieder das nächste 100 Hektar Land hier betonieren will. Weil das ist ein, und deswegen verstehe ich auch nicht, dass viele Leute, junge Paare, die wohnen hier, die haben ihre Kinder hier, und weil es alles so schwierig ist, hier was zu finden, ziehen sie da in einem Haus, Einzelhaus oder Reihenhaus, 20 Kilometer von hier. Also diese, weiß ich nicht, diese Vorstellung, ich brauche ein Haus für mich alleine mit meinem paar Quadratmeter Garten.
Eigentlich antiquiert, ne?
Und das finde ich auch ein bisschen interessant. Also ich finde ja Tiny House sehr spannend, aber letztens habe ich gelesen, suchen 200 Quadratmeter Land für Tiny House. Und dann habe ich mir gedacht, also die Idee vom Tiny House ist ja eigentlich großartig, aber wenn jedes Tiny House jetzt 200 Quadratmeter Grundstück braucht, dann wird es ja auch keine gute Lösung
in Bezug auf den Klimawandel. Dann bräuchte man ein paar Tiny House übereinander.
Ja, da gibt es aber eine junge Esslinger Architektin, die möchte gern Tiny Houses auf Garagendächer von Einfamilienhäusern bauen. Also diese Einfamilienhäuser, die in den 50er, 60er Jahren entstanden sind, die haben alle davor so eine bemooste Garage stehen. Also die Garage, Flachdach, was voller Moos ist oder so, und darauf die Tiny Häuser stellen. Das wäre natürlich ideal. Ne? Aber was die kämpfen musste, dass überhaupt jemand von der Stadt sich das mal anschauen geht und dann gegen die Eigenheimbesitzer, die dann sagen, aber dann ist unsere Aussicht gestört. Ja? Also das ist einfach, da muss noch sehr viel Umdenken passieren.
Also das ist auf jeden Fall tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich auch die echte Lösung für die Probleme, die man hat, dass man tatsächlich darauf verzichten muss, einzeln zu leben. Und das ist ja auch, schafft ja Gemeinschaft. Und das ist ja auch das, wovon wir es gerade hatten, dass eigentlich die Gemeinschaft ja so ein Stück weit auch glücklich macht. Ne?
Ja. Ja, das funktioniert aber nur dann, wenn die Leute aufeinander Rücksicht nehmen.
Das muss wieder gelernt werden.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das muss man schon im Kindergarten lernen.
Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Genevieve.
Ja.
Und wir freuen uns, dass du dich bereit erklärt hast, uns so viel über deine Projekte zu erzählen. Und über das Riesenfeld. Danke.
Ja, ich auch. Danke.